bin herzlich begrüßt worden von der Claudia. Auch herzlichen Dank von meiner Seite, dass wir wieder mal da mögen aushalten, eine Stunde lang. Nein, nur eine halbe. Und habe ein spannendes Thema bekommen von eurer Gemeinde oder von der Daniela. Gott ist heilig ist so ein Thema, wenn man das überkommt, um eine Predigt vorbereiten. Dann. Die ersten Brüder kann richten. Danke. Gott ist heilig ist so ein Thema, das ist ja klar, oder? Was machen wir da noch Predigt drüber? Sind wir uns alleinig, Gott ist heilig, oder? Und dann machst du eine Predigt drüber und denkst, ja, ist eigentlich alles klar, was will ich da bringen? Die meisten sind eh viel heiliger wie ich, die da reinhocken. Und dann kommst du noch mit dem Thema und dann findet es noch fast ein bisschen fahrig. Aber die, die das Thema ausgewählt haben, die haben sich etwas überlegt dabei. Und es ist auch eine Serie, es ist nicht nur Gott ist heilig als einzelne Predigt, sondern sie geht dann noch weiter. Und wenn ich eintauche bei der Vorbereitung, bin ich richtig froh darüber, dass ich das Thema bekommen habe, weil ich selber hätte es nicht gewählt, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir jetzt noch schnell die Übersicht anschauen, wenn ich will, durch das Thema durchgehen, dann habe ich mir das mal so vorgestellt. Das eine ist ein Versuch von einer Erklärung, wenn Gott heilig ist, was das bedeutet. Aber es ist wirklich nur ein Versuch. Ich denke, unsere Möglichkeiten, zumindest meine intellektuellen Möglichkeiten, sind so stark begrenzt, um die Grösse dieser Aussage wirklich ins richtige Licht zu stellen, ist schwierig. Aber wo es dann ein bisschen einfacher geworden ist, die Heiligkeit Gottes, was hat es denn mit mir zu tun? Weil spannend an diesem Thema ist ja, was hat es für mich für einen Einfluss, das Thema? Und dann noch ein bisschen konkreter mit dem Bild, das wir hier sehen, Gottes Heiligkeit, was können wir aus dieser Geschichte lernen vom Transport von der Bundeslade zu Zeiten von David? So, da könnt ihr euch vorbereiten, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie weit oder in welcher Form wir heute das Thema angehen wollen. Und jetzt habe ich gerade in den Sinn bekommen, ich glaube, ich muss Hochdeutsch sprechen. Ist das so? Ist nicht wirklich schön, aber es geht. He? Die Frage, wie heilig bin ich? Geht das? Muss ich nochmal von Anfang? Geht, he? Aber die Frage, wie heilig bin ich? Aber da hat es Leute, die freuen sich. Abstimmung. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Also da hat es, also ich bin froh, ich müsste nicht, aber ich mache das sehr gerne. Okay. Gerade wieder ein bisschen froh. He? Also, aber wie heilig bin ich, wenn ich jetzt da ein paar Freiwillige dürfte auf die Bühne bieten? Also ernst? Wer würde sich gern positionieren? Da hinten links ist C. Sehr heilig. Auf dieser Seite, also ihr, nicht heilig. Wer will sich mal positionieren? Ich bin auch eher da. Machen wir eine Selbsthilfegruppe?
Kann ich schon.
Eben gut. Also da haben wir so ein bisschen die ganze Spannweite. Auf der ganz linken Seite sehr heilige. Dann muss ich den Namen sagen. Sebastian, hätte es gesagt, auf dem 7.8. 7 ist die Zahl von der Vollkommenheit, von dem her gar nicht so eine schlechte Wahl. Ihr habt noch Potenzial, aber er hat für alle Damen aufgemacht. Wir lassen das mal so stehen. Besten Dank fürs Mitmachen und das Outen. Wir kommen noch auf das zurück. Wie heilig bin ich? Ich bin das Thema angegangen, indem ich zuerst mal versucht habe, das Wort heilig überhaupt zu verstehen. Und ganz einfach ist es eigentlich. Heilig und aus dem Hebräischen, wer hat es gedacht? Und ist im Hebräischen Kadosch. Kadosch bedeutet abgeschnitten, abgesondert. Und somit erklärt sich das schon mal sehr vieles. Was bedeutet Heiligkeit? Heilig ist etwas, wo entweder ist man heilig oder man ist nicht heilig. Ein bisschen heilig, ich kann nicht ein bisschen abgesondert sein. Ich bin nicht ein bisschen abgeschnitten, sondern ich bin entweder heilig oder ich bin nicht heilig. Also, heilig, wenn es um Gottes Heiligkeit geht, dann geht es darum, dass er abgesondert ist. Das ist seine Heiligkeit. Und wenn wir dem noch ein bisschen auf den Grund gehen, übrigens, ich habe dort den Maßstab noch mal eingeblendet. Darauf gibt es eigentlich nur 0 oder 1. Es gibt heilig oder nicht heilig. Es gibt dich bei 70% heilig. Es hat solche gehabt, die sind ganz hingestanden. Auf die kommen wir dann nochmal. Und wir kommen auch noch auf euch. Aber es gibt nur heilig oder nicht heilig. Das ist eben mal grundsätzlich. Wir sind nur entweder oder. Wir unterscheiden aber auch noch ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist, wir reden eben von der abgesonderten, die transzendente Heiligkeit außerhalb unserer Welt oder von der Schöpfung. Er ist unabhängig von Raum und Zeit. Wir sind dem unterlegt, der Natur gesetzt. Gott ist in seiner Heiligkeit das nicht. Und es gibt die moralische Heiligkeit, so wie man es oft versteht. Also Gott ist absolut rein. Es gibt, er hat keine Sünde. Er hat noch nie Unrecht getan. Und sein Wesen lässt es auch nicht zu. Er ist diametral von dem entfernt, zum Sünde begehen. Ein bisschen mehr Gefühl für das Thema habe ich bekommen, als ich mal in die Bibel nachgeschaut habe, hat es überhaupt für Begegnungen gegeben mit der Heiligkeit. Zum Beispiel habe ich eins relativ einfach zu verstehen aus dem Habakuk. Gott ist heilig. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Er ist so heilig, dass es nicht möglich ist, dass er Böses anschauen kann. Oder in Mose. Er sagte, es ist die Geschichte mit dem Dornbusch. Er ist in der Wüste mit Schafherden unterwegs und plötzlich redet es aus dem Dornbusch raus. Und Mose geht auf den Dornbusch zu, weil er hat angefangen zu brennen, aber er ist nicht verbrennt. Und dann sagt Gott, komm nicht näher heran, pass auf. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Also Gottes Heiligkeit ist so heilig, dass es gefährlich gewesen wäre, für den Mose näher zu gehen. Also das Abgesonderte, das absolut Sündlose und Sünd, geht nicht in einer Koexistenz hinein. Und das hilft ein bisschen zu verstehen, vielleicht zumindest mir, wie heilig ist denn heilig, obwohl ich es auch heute nicht können, im wirklichen Mass aufzuzeigen. Vielleicht habt ihr da bessere Wege. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also, er hat gesehen, er hat Gott selber nicht gesehen, aber er hat nur das Ausstrahlen von Gottes Herrlichkeit. Ist es so intensiv gewesen, dass er wegschauen musste. In seiner Sünde natürlich auch, weil er die Differenzen festgestellt hat, aber die Heiligkeit ist so extrem, dass wir nicht mal drauf schauen können. Wir gehen da nicht tief, wir könnten über die Verse noch viel mehr sagen. Ich möchte aber noch ein letztes Beispiel bringen und versuche noch eine Steigerung. Und zwar vom Jesaja. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch, ich lese sie vor. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhobenen Thron sitzen. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Also er hat eine Vision, wo er Gott sieht. Und er sieht, wie, sein Thron, wie er auf dem Thron sitzt und sein Gewand den ganzen Thronsaal einnimmt. Wenn wir heute, kennen wir es, wenn irgendwo ein König im Fernsehen kommt, also jetzt ein wirklicher König, irgendwie aus einer Monarchie, dann haben die auch so Gewänder, aber die füllen nicht den ganzen Raum aus. Aber es ist ein Ausdruck von, eben, von Macht. Seraphim standen über ihm. Also die Seraphim mit den 6 Flügeln. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Also er war in der Luft, nicht am Boden. An dem Ort, wo er war, also er ist geflogen, hat seine Füße bedeckt. Wenn wir von Mose herkommen, von dieser Geschichte, zieht deine Schuhe aus, hat so Parallelen und er bedeckt seine Augen. Also ein Seraphim ist ein höher gestellter Engel, wenn nicht der höchstgestellte, so genau wie der nicht auf den Grund gegangen. Und selbst er, der sündlos ist, also der Engel hat keine Sünde begangen und ist auch nicht in Berührung gekommen mit Sünde, selbst er verdeckt seine Augen, weil er Gott nicht anschauen kann. Weil er so herrlich ist. Also das ist nochmal die Steigerung von Mose. Selbst ein Seraphim schaut Gott nicht direkt an. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Ich habe mich daran erinnert, ich habe mal mit dem Vater eine Diskussion gehabt, und zwar zum Vers: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Hat Jesus gesagt im Zusammenhang mit dem Abendmahl, um mit ihnen an dem teilnehmen. Und so wiederholt er sich: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, ein weißer Schimmel, oder? Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Dann hat mein Vater gesagt, das ist einfach eine klare Verdeutlichung. Im Hebräischen gibt es die Steigerungsform nicht und dann sie die Wörter verdoppeln. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. So wenn sie speziellen Ausdruck geben. Oder ein anderes, was noch in den Sinn kam, haben wir glaube ich noch aufgeschrieben. Genau. Mehr als alles andere bewache dein Herz. Im Hebräischen steht bewachend, bewache dein Herz. Und da haben wir sogar eine Verdreifachung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Für mich ist es eindeutig, es ist nochmal eine andere Dimension, wenn es um Gott selber geht und seine Herrlichkeit. Jetzt haben wir mal so ein bisschen auf die biblische Variante versucht anzugehen. Versuche es mal ein bisschen, ich sage jetzt in meinen Gedanken und versuche es nochmal darzustellen, was bedeutet es denn? Grundsätzlich kennen wir ja aus der Bibel oft den Vergleich, dass Gottes Heiligkeit mit Licht oder mit Feuer dargestellt wird, zum Beispiel die Feuersäule in der Wüste beim Volk Israel. Also Gottes Heiligkeit hat so eine grosse Kraft, sie kann sogar tödlich sein. Ich habe jetzt hier auch eine Lampe mitgenommen, wenn wir das mal ein bisschen veranschaulichen. Achtung, die Augen, es ist hell. Vielleicht müsst ihr zuerst wegschauen und euch daran gewöhnen. Auch ihr da hinten, die Unheiligen, seht ihr? Das ist dann schon wieder weg, aber ein bisschen das Gefühl von Heiligkeit tut jedem gut. Er ist, also das ist jetzt ein bisschen Heiligkeit, oder? Aber er ist so heilig, dass du daran sterben kannst, wenn du falsch damit umgehst. Und was mich in dem Moment am meisten herausgefordert hat in der Predigtvorbereitung, ist, Frage, die stelle ich da, wenn Gott Liebe und Heilig gleichzeitig ist, warum kann ich denn sterben, wenn ich mit ihm, mit seiner Heiligkeit in Kontakt komme? Warum? Also was, mir schon klar, dass ich ein sündiger Mensch bin, ich würde das noch ein bisschen genauer am Schluss angehen, aber warum, es hat für mich irgendwo keinen Sinn gegeben, dann bin ich dem ein bisschen nachgegangen und habe die ein oder andere Predigt gehört dazu und das eine ist sicher mal Perspektive. Wenn wir jetzt auf das Bild schauen, sieht man ja die Erde und die Sonne. Stimmen die Verhältnisse der Größe? Und das ist genau mein Problem. Ich habe vom falschen Ort geschaut. Ich habe von daher geschaut. Dann ist die Sonne gar nicht so groß. Was soll jetzt die mir machen? Also wenn jetzt da, von da einer zu der Sonne nur geht, geht es nicht lange und er stirbt. Dann sind wir uns einig. Jetzt, was ist denn da mit dieser Sonne? Wenn wir Perspektive einmal ein bisschen neutraler nehmen, dann sehen wir links die Sonne. Und der dritte Punkt ist die Erde. Dort der blaue. Nachher kommt noch ein kleiner und dann der grosse Jupiter. Also die Erde ist relativ klein. Jetzt kommen wir so langsam in die Verhältnisse, wo wir vielleicht auch die richtigen Gedanken bekommen, wenn wir davon reden, von dieser Herrlichkeit Gottes. Klar, wenn man, es hat gewisse theoretische Sachen dahinter, wenn ich mir überlege, dass jetzt die Sonne x-mal größer ist und extrem heiß ist und extrem hell ist. Aber geholfen hat mir das Bild, die Erde ist in einem schlauen Abstand zu der Sonne. Die hat einen gesunden Respekt zu dieser Sonne. Weil wenn sie näher wäre, dann müsste man selbst, wenn man ins Bett gehen, die Sonnencreme einstreichen. Oder? Weil es einfach so heiß ist und so viel Sonne hat, so viel Licht, wir würden verbrennen auf der Erde und es gäbe alles Wüste. Wenn jetzt aber die Sonne mehr auf die Seite, Sonne, die Erde, da hinten wäre, bei diesen kalten Typen da, dann wird es extrem kalt auf der Erde, weil sie zu weit weg ist von der Sonne. Also wenn die Distanz nicht stimmt zu der Sonne, wird es einfach schwierig. Die Sonne ist tödlich, aber richtig angewendet, überlebenswichtig. Also ohne Sonne gäbe es auf der Erde kein Leben. Ein erster Versuch von der Herrlichkeit Gottes, versuchen anzugehen. Wir gehen noch zu einem zweiten Beispiel. Das ist eine Trafostation. Jeder von uns hat zuhause Strom und braucht Strom zum Kochen. Die einen zum Föhnen, andere fürs Handy. Und weiss ich, was man mit dem Strom noch alles macht. Jetzt, wenn wir so eine Trafostation nicht haben, in unserem Quartier oder in unserer Firma, wir sind gerade an einem neuen Standort aufbauen, bin gerade am Planen von so einem Ding, dann funktioniert gar nicht. Unmöglich, ohne Strom. Also gut, ihr könnt ein bisschen mit Holz etwas probieren, aber funktioniert eigentlich nicht. Jetzt die Trafostation, die kann von Mittelspannung auf Niederspannung wechseln und da können wir den Strom nachher anwenden. Für mich ist Gott ähnlich, also wir können hier, wenn wir hier direkt dran hingehen und die drei langen, die hat die Tür jetzt mal aufgemacht, wir die Leiter 1, Leiter 2 würden so anlangen, dann würde es in Sekunden ein Räuchchen geben und vielleicht noch ein bisschen Kohlenstoff am Boden liegen. Also wir sind nicht in der Lage, an diese Station hinzugehen. Aber sie speist uns lebensnotwendigen Strom. Ich lasse das mal so stehen und gehe weiter. Versuchen wir es mal für uns noch anzuwenden. Was hat eine Heiligkeit Gottes mit uns persönlich zu tun? Auf der einen Seite ist es einfach, es ist ein Befehl. Ihr sollt heilig sein, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin, sagt er in Mose. Und wenn wir gerade in diese Zeit schnell gehen, die haben ja extrem viel Reinheitsgesetz gehabt, mit Opfer bringen, wenn wir die Stiftshütte bedenken, mit dem Allerheiligsten, bis mal einer hat können dort ein und dann nur einmal im Jahr und dann nur der hohe Priester. Eine relativ viele Auflagen, dass sie können in die Heiligkeit Gottes einkommen. Und haben Opfer müssen bringen, haben die ganzen Gesetze gehabt, am Montag haben sie das dürfen, am Sonntag sicher nicht da und am Samstag war es nochmal anders gewesen. Von dort her habe ich mir das angefangen aufzubauen, den Gedankengang. Dazumal ist das Thema in die Heiligkeit von Gott gekommen, eine riesige Geschichte gewesen. Jeden Tag, sie haben alles müssen siebenmal waschen und dann nicht mehr anlangen und so weiter. Und wenn ich so das bedenkt habe, denke ich, jetzt, wir sind im neuen Bund, was bedeutet es denn jetzt für uns? Wenn ich über die Heiligkeit Gottes nachdenke, ich muss nicht mehr die ganzen Gesetze machen, für da haben wir den neuen Bund nach dem Kreuz. Und bin wieder auf den Gedanken zurück, aber wie kann er jetzt gleichzeitig Sünde vergeben in seiner Heiligkeit und dennoch Schuld bestrafen? Wie passt das zusammen? Das hat mich immer beschäftigt in dem Predigt und man nimmt sich ein bisschen Zeit ein, aber für mich war es wichtig, das Thema Heiligkeit Gottes Frieden zu schliessen. Und die Antwort ist für mich dann immer einfacher geworden. Es ist schlussendlich ganz einfach ein Kreuz erklärt auf eine coole Art. Wo Jesus am Kreuz war, und ich finde, das ist eine ganz entscheidende Szene der Weltgeschichte. Und er gehangen ist, hat ihn Gott müssen verlassen, weil die ganze Schuld ist auf ihm gelastet. Alle Sünden von dieser Welt, auch die, die wir heute noch begehen, die sind hier schon bei ihm auf der Schulter gelegen. Und Gott starrt Sünde nicht aus. Er hasst Sünde und hat müssen Jesus verlassen in dem Moment, wo er die Schuld getragen hat. Und da ist mir bewusst worden, als ich diesen Gedankengang gemacht habe, jetzt ist schon klar, aus Liebe hat er seinen Sohn geschickt, wo die Schuld begleicht. Die Gerechtigkeit, die er seiner Heiligkeit fordert, ist, dass die Schulden, die Sünden müssen gesühnt werden. Aber mit Liebe hat er das gelöst, indem er seinen eigenen Sohn geschickt hat. Und darum ist Liebe und Schulden begleichen gleichzeitig möglich. Und das ermöglicht uns ja jetzt genau darum, in seine Gegenwart zu kommen und in seiner Heiligkeit können zu bestehen, indem wir durch den Tod, durch das Zahlen der Schuld, sind wir heilig? Wir kommen jetzt genau auf den Punkt und schauen jetzt mal, wo das 0 und 10 genau ist. Übrigens, habe ich einen schönen Vers gefunden, auch genau, zeigt genau das, was dem Kreuz passiert ist. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst aus dem Psalm 85. Der Rudi Joas, das ist ein bekannter Prediger von Wuppertal, schreibt, wie es der Psalmist vorausgesagt hatte, haben sich Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Gottes Wahrheit, Heiligkeit am Kreuz getroffen. Das ist die ganz entscheidendste Grundlage, dass wir überhaupt so können vor Gott bestehen in seiner Heiligkeit. So haben wir freien Zugang zum Heiligtum als Geheiligte. Hebräer 14 bis 18, ich lese die Verse vor, die sind schön. Mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist in der Schrift, heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Nie mehr. Also jetzt zahlt, abgehakt. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. So kann ich wählen. Was gibt es jetzt da drauf für Skalen? Wer von euch ist da und wer von euch ist da? Wir machen es jetzt nicht, ich will niemanden dazu zwingen, zu sagen, er hat sich nicht für Gott entschieden. Aber sind wir uns einig, für alle, die eine Meinung haben zu dem Thema, es gibt nur Szene. Oder? Sind wir uns einig? Bin ich jetzt gleich heilig wie Gott, wenn ich auf dem Szene heilig bin? Da? Also ich habe mich für Gott entschieden, ich bin überzogen. Aber jetzt habe ich vorgezeigt, Gottes Heiligkeit kann tödlich sein. Bin ich auch so heilig, dass du es dann merkst, wie du stirbst? Merkst du meine Heiligkeit? Jetzt stimmt doch irgendwie doch noch etwas noch nicht ganz, oder? Wenn jetzt, es gibt ja nur 0 bis 10 und ich habe gesagt, entweder 0 oder 10, aber Gott ist ja auch 10. Stimmt das für euch jetzt so? Können wir das Predigt schliessen? Ich lasse es nochmal offen, wir gehen zum Schluss. Was können wir lernen über Gottes Heiligkeit aus dieser Geschichte? Ich mache die noch kurz, wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Mache einfach, dass wir uns nochmal präsent haben, die Geschichte. Alle kennen sie, den Transport von der Bundeslade zum Zeiten vom König David. Er hat 30.000 Mann zusammengenommen und hat die Lade von Baal, Jehuda, auf nach Jerusalem bringen, in die Hauptstadt von Israel. Und speziell an dieser Geschichte ist, dass sie die Lade nicht getragen haben auf den Schultern, wie Gott das vorgegeben hat, sondern sie haben sie auf einen Wagen hochgeladen, auf einen neuen Wagen zwar, aber halt nicht so, wie es eigentlich gedacht ist von Gott. Der David hat aber einen guten Gedanken gehabt. Er hat wieder die Lade, weil er zurück in den Tempel bringen oder ins Zelt, je nachdem, weil Gott dort hingehört, ins Zentrum von uns Gläubigen. Also er hat sehr gute Absichten gehabt. Es sind, glaube ich, schon 20 Jahre her, seit die Bundeslade verwest war oder einfach irgendwo deponiert war. Und er hat es wieder zurückbringen. Und sie haben sich wirklich gefreut. Sie haben vor dieser Laden tanzt, weil sie wollen ihren Respekt vor Gott in Form von dieser Lade, Bundeslade, zeigen. Dann ist aber eine Tragödie passiert, oder? Die Rinder sind verschrocken oder ausgerutscht, wo sie bei den Tennen vom Nachons vorbeigekommen sind, also ein Ort, wo Getreide gesammelt worden ist. Und wir müssen euch vorstellen, die sind ja nebenbei gelaufen und voraus, die Brüder. Und dann ist die Lade ins Rutschen gekommen und er hat sie versucht zurückzuheben, dass sie nicht am Boden fallen. Und er ist auf der Stelle gestorben. Wieso da? Er hat etwas Gutes machen. Aus Respekt hätte er die Lade wollen heben. Also, ich finde nichts Böses. Null böse Absichten, oder? Sind wir uns einig? Wieso stirbt der? Geht in die Richtung, genau. Und es ist noch spannend. David ist betrübt und fürchtet sich vor dem Herrn. Das ist jetzt nicht der Bibeltext, aber zusammengefasst. Er hat sich gefürchtet und ist sehr traurig gewesen. Er hat extra für Gott eine riesige Geschichte organisiert. Sie haben Leute zusammengetrommelt, sie haben die Bundeslade geholt, wollen sie wieder das Zentrum stellen. Alles gute Absichten und trotzdem stirbt einer, der so auch nur mal eine gute Absicht hat. Also, wir kommen dann wieder auf das 0 und 10 nochmal schnell, oder? David stellt die Lade ins Haus vom Obededom und die Lade lädt er dort, also die Bundeslade lädt er dort 3 Monate und der Herr segnet Obededom und sein Haus. Also jetzt haben wir vorher einen Toten gehabt. Obededom hat die Bundeslade nicht einmal geholt, sie haben sie ins Haus gestellt und er hat Segen. Für mich ist Fakt, und für mich darf gerne anderer Meinung sein, aber wenn man mit Gottes Herrlichkeit falsch umgeht, Obed-Edom hat keinen Fehler gemacht, hat Segen gehabt, hat sich aber auch nicht speziell ausgezeichnet. Zumindest hat er vielleicht Mut gehabt und hat die Lade genommen, nachdem gerade einer gestorben ist. Der Punkt kommt darüber. Aber den grossen Aufwand haben andere gehabt und haben gross wollen Gott in Szene setzen. Aber wenn wir das falsch machen, hat es Folgen. Ungehorsam, in der falschen Art und Weise, Gott will gefallen und die Gottes Herrlichkeit will räumen, wie auch immer wir das sehen wollen, ist gefährlich. Anders habe ich es hier auf dem Titel ausgedrückt: Es ist möglich, Gutes auf die falsche Weise zu tun. Ich möchte einfach sensibilisieren, nur weil wir ein bisschen Halleluja machen, ist nicht unbedingt gut. Ich spreche überhaupt nicht an, kein falsches Verständnis. Aber ich möchte einfach die Sensibilität zurückholen. Wenn wir vor Gott stehen und seiner Herrlichkeit, dann ist es nicht irgendein Kollege, dann ist es Gott. Und dann, wenn wir uns wirklich bewusst sind, stehe ich jetzt da und mache den Hampelmann. Ich muss mir das oft auch sagen, ich habe da schon den Hampelmann gemacht. Vielleicht auch schon im falschen Moment. Und dann muss ich für das Buß tun. Hat es Folgen. Wir sind im Neuen Bund, ich sterbe jetzt nicht gerade. Aber trotzdem will ich es einfach, für mich ist es eine der Hauptaussagen, wenn man mit der Heiligkeit Gottes ist, nicht zu spassen. Die Lade kommt nach Jerusalem. Der Titel, den ich gegeben habe, in Ehrfurcht bringt er die Lade an seinen Platz. Also er macht jetzt seine Mission weiter, indem er gesehen hat, dass die Bundeslade zu Segen geführt hat beim Obed-Edom und hat jetzt seine Mission zu Ende geführt und bringt sie nach Jerusalem an den richtigen Platz und dann muss eine Prüfung bestehen. Wir sehen gerade welche. Die Mission führt er da mal richtig aus. Also er dreht sie auf die Schulter oder lässt sie auf die Schulter tragen, nicht mehr auf dem Wagen. Und die Mission ist erfolgreich. Und spannend finde ich noch den Hinweis, nach 6 Schritten stoppt er die Kolonne und sagt, wir wollen Gott ein Opfer bringen. Bei dem bin ich kurz nachgegangen, was andere über den Satz denken und es ist so ein bisschen rausgekommen. Zahl 6 hat ja verschiedene Symbolik, aber vor allem von der Unvollkommenheit oder vom Tod am Kreuz. Und wenn wir die Geschichte als Schattenbild nehmen, nachher auf Jesus, dann ist es wirklich genau so ein Schattenbild, dass es für das ein Opfer braucht, den Tod von Jesus. Und dann nachher ist die Lade nach Jerusalem gekommen. Zwei Symbolik kann ich herausnehmen, die ich sehr spannend gefunden habe, auch im Zusammenhang mit dieser Heiligkeit. Sie haben ausgelassen getanzt. Und verschiedene Bibelausleger nutzen das eigentlich in dieser Seite, dass sie sagen, ein Tanz folgt in einem Rhythmus, in einer Musik, wir haben es vorher gesehen, von der jüngsten Gasser, vom jüngsten Gassermädel. Oder auch andere haben getanzt. Ich folge in einem Rhythmus. Da gibt es klare Vorgaben und trotzdem habe ich Freiheit, wenn ich mich bewege, aber der Rhythmus ist gegeben. Und es drückt den Gehorsam aus und auf die andere Seite den Demut, weil er nicht im königlichen Gewand das gemacht hat, sondern in einem einfachen Priesterschurz, so ein weißes Gewand. Und die Prüfung, die jetzt noch kommt, ist seine eigene Frau, Sauls Tochter, Michal. Sie hat ihn dafür verachtet. Er hat Gott demütig und gehorsam die Erde gegeben und seine eigene Frau hat das Gefühl, was bist du für einen Hampelmann? Du bist König und laufst in so einem Gewand um und tanzt wie ein kleines Kind. Das hat sie gesagt. Und hat das Nachspiel, das Ganze. Das Nachspiel sieht so aus, dass der David noch eins oben drauf gegeben hat. Der David hat nochmal geopfert und hat Speisen als ganze Volk verteilt. Hat nochmal die Symbolik genutzt, dass das zu Segen führt, wenn man gehorsam ist. Und Michal kommt wieder, konfrontiert ihn nochmal und tadelt ihn für sein Verhalten und sagt, es kann ja nicht sein, dass du so einen Kasper darstellst, da umeinander tanzt und gar nicht eine königliche Ausstrahlung mehr hast. Du tust ja nur noch den Gott da gross halten. David hat seine Ehrfurcht verteidigt und ist nicht auf das eingegangen, obwohl er hat seine Michal geliebt, wenn wir sehen, selbst sie hat das Leben von David gerettet oder zumindest beteiligt gewesen und hat es eigentlich gern gehabt. Der David hat Michal sehr gern gehabt. Und wenn die eigene Frau, oder nennen wir es so, der eigene Mann oder aus der eigenen Reihe ein Angriff kommt in dieser Art, das ist etwas Sensibles, was du kannst haben, ist ein guter Freund oder deine eigene Partnerin oder dein eigener Partner. Und dem muss standhaft bleiben. Das sind Prüfungen, aber wenn wir sehen, den David, wo die Herrlichkeit Gottes durch ein intensives Erlebnis mit dem Tod von seinem Mitarbeiter hat müssen erleben, dann sehen wir, Gottes Herrlichkeit, die hat krasse Auswirkungen. Zwischen Tod und Glücksgefühl, alles. Kommen zum Schluss. Wir haben die Fragen auf da mit 0 und 10 und ich habe die Lampen anbrennen, die hat auch noch etwas vor sich. Gottes Herrlichkeit oder Heiligkeit und unsere Heiligkeit, die sind beide 0 oder 10. Gott ist klar, sind wir uns einig, Gott ist heilig. Ich habe das Gefühl, wir haben eine grosse Einigkeit gehabt, dass jemand, der sich für Gott entschieden ist, ist geheiligt. Wir haben die Verse gelesen. Also sind wir auch auf dem 10 oder eigentlich 1 oder 0. Aber warum ist denn Gott jetzt nochmal anders heilig? Weil es nicht um heilig und nicht heilig geht, sondern es geht darum, dass seine Kraft ist viel grösser. Er ist viel mächtiger in seinem Wesen wie wir. Trotzdem sind wir ihm gleichgestellt, was die Heiligkeit anbelangt. Wir sind heilig und da haben wir das ewige Leben. Und jetzt ist er trotzdem, jetzt stehen wir da im Leben und der Joel erzählt so einen Quatsch von ja, heilig und so, bist du ja heilig? Ja, wir sind schon heilig. Und wir haben auch, wenn wir jetzt da uns nehmen, die Lampe mir da stellen, dann sind wir etwa so heilig wie die Lampen im Vergleich zu der Sonne, oder? Und wir strahlen das auch aus. Wir haben gesehen, Heiligkeit hat Auswirkung. Bei uns ist sie noch nicht tödlich, weil unsere Lampe ist nicht so stark. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns und wir können Heiligkeit ausstrahlen. Aber die Frage ist jetzt, jeder hat von uns seinen Rucksack oder seinen Korb. Ich habe gesehen, Marianne ist go Blackberries sammeln im Wald, weil ihr der Förster gesagt hat, was hat. Finde ich natürlich auch einfach. Auf jeden Fall ist sie die sammeln mit dem Korb und du hast den Brombeere heimgebracht. In meinem Korb hat es aber neben dem Brombeere auch noch Sünden. Sünden, die begangen ich, obwohl sie gezahlt worden sind, aber es ist in meinem Leben Fakt, dass ich sündig bin. Obwohl ich heilig bin. Wie geht jetzt da? Ist doch noch ein Konflikt um irgendwo. Und jetzt ist es einfach so, Idealfall ist, wenn wir es schaffen, den Rucksack möglichst viel auf die Seite zu tun, dann leuchtet ja die Heiligkeit von uns, die wir ausstrahlen, perfekt. Aber das Problem ist, bei mir, mag bei euch anders sein, mir ist es eben so, dass mein Leben meine Heiligkeit oft verdeckt. Und dann schimmert sie vielleicht noch ein bisschen durch. Manchmal ist es vielleicht sogar ganz dunkel. Aber ich bin nach wie vor heilig. Volle Heiligkeit dahin. Aber mein Tun ist noch sündig. Ich mache falsche Sachen und die verdecken meine Heiligkeit. Das ist das Problem. Aber wenn ich stirb, passiert das nicht mehr. Wenn ich stirb, dann ist das schlussendlich das, was bleibt, umgewandelt in mein umgelandeter Leib, der in den Himmel kommt. Das ist der einfache Fakt, den wir heute Morgen haben, den ich weitergeben wollte. Danke fürs Zuhören. Und schicke euch in die Woche mit dem Vers. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. Ich wiederhole nochmal schnell. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Jetzt, letzte Aussage in diesem Zusammenhang. Wir müssen gar nicht groß kämpfen, um nicht unser Zeug zu verdecken. Wir müssen auch nicht lernen, heilig zu sein. Das ist gar nicht die Idee. Wir müssen das machen. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht. Und wie kommen wir zur Ehrfurcht? Nächste Predigt.